Ich möchte mich zuerst einmal sehr herzlich für die Einladung bedanken und für die Möglichkeit, Ihnen hier heute ein bisschen etwas von meiner Arbeit zu präsentieren. Während meiner Habilitation habe ich mich mit GABA-Rezeptoren und mit GABAergen Interneuronen beschäftigt. Und während dieser, ich habe das in drei Schritte aufgeteilt. Ich habe mich zuerst untersucht, die Molekularbiologie, die Pharmakologie und die Struktur von GABA-Rezeptoren. In dem zweiten Schritt habe ich mir angeschaut mit Elektronenmikroskopie, wo verschiedene Typen von GABA-Rezeptoren lokalisiert sind im hippocampalen Netzwerk. Und im dritten Schritt habe ich dann mit In-vivo-Elektrophysiologie untersucht, wie GABAerge Interneuronen zu Netzwerkoszillationen und zur Kognition beitragen. Und in meinem kurzen Vortrag heute möchte ich mich speziell auf diesen dritten Teil konzentrieren. Die CA1-Region des Hippocampus ist die meiststudierte Struktur im gesamten Hirn. Dafür gibt es höchstwahrscheinlich zwei wichtige Gründe. Zum einen ist der Hippocampus sehr interessant für sehr interessante Funktionen. Das Gedächtnis, das Speichern und das Abrufen von Gedächtnis passiert im Hippocampus. Und der Hippocampus spielt auch eine sehr wichtige Rolle für Lernen, vor allem für assoziatives Lernen. Der zweite Grund, wieso der Hippocampus so ein großes Interesse bei den Wissenschaftlern hervorruft, ist, dass er eine ideale Modellstruktur für den Kortex darstellt. Als Teil des Kortex sind im Hippocampus alle Zellen, alle synaptischen Verbindungen vorhanden, die überall sonst im Isokortex auch vorkommen. Aber im Unterschied zum Isokortex gibt es hier keine sechs Zellschichten, die ineinander interkaliert sind und daher anatomische Untersuchungen sehr schwierig machen. Im Hippocampus haben wir den idealen Fall, dass es eine einzige Zellschicht isoliert vorliegt. Und daher ist das eine wunderschöne Struktur und Sie können hier in diesem ersten Bild drei angefärbte Pyramidenzellen im Hippocampus sehen. Die Pyramidenzellen sind die Output-Neurone des Hippocampus. Und Sie können sehen, dass die Zellkörper dieser drei Zellen alle in einer Schicht, in einer Layer vorhanden sind. Auch die apikalen Dendriten sind schön aligned und auch die basalen Dendriten befinden sich alle in einer Schicht. Also ein wunderschönes Bild, wenn man drauf schaut. Wenn man das Ganze aber mit dem ein bisschen verrückten Hirn eines Wissenschaftlers sich die gleiche Struktur anschaut, dann schaut das leider so aus. Und ich entschuldige mich, dass ich hier gleich am Anfang so ein komplexes Slide Ihnen hinwerfe. Aber es zeigt, dass wir eines der wichtigsten Merkmale des Kortex ist, dass es so eine große Vielfalt von unterschiedlichen Neuronen im engsten Raum gibt. Nirgendwo anders im Hirn finden wir so eine große Vielfalt. Im Prinzip gibt es zwei Hauptzelltypen im Hippocampus und überall im Kortex. Die einen sind die Pyramidenzellen, die ich Ihnen vorher gezeigt habe. Das sind die Hauptzelltypen. Sie tragen die Information, sie senden die Information hinaus aus dem Hippocampus zu anderen Regionen des Kortex. Und neben diesen Pyramidenzellen, die Glutamat als Rezeptor verwenden, gibt es diese Pyramidenzellen. Ich habe hier eine eingezeichnet in blau, wieder mit dem Zellkörper, den apikalen Dendriten, den basalen Dendriten und das Axon, das hauptsächlich aus dem Hippocampus hinaus projiziert. Neben diesen Pyramidenzellen gibt es eine große Vielzahl von verschiedenen GABAergen Interneuronen. Diese Interneuronen verbreiten nicht die Information, sondern sie kontrollieren die Aktivität. Sie sind so etwas wie Verkehrsampeln, die einen gewissen Fluss von Informationen erlauben. Und da gibt es eine sehr, sehr große Vielfalt von diesen GABAergen Interneuronen. Interessanterweise gibt es die gleichen Arten von Interneuronen, die wir im Hippocampus finden, überall im Isokortex, im auditorischen Kortex, im visuellen Kortex, überall dort finden Sie genau die gleichen Zellen. Und genau die gleichen Zellen sind nicht nur in der Ratte vorhanden, wo die meisten Untersuchungen gemacht werden und alle Ergebnisse, die ich Ihnen heute zeige, sind von der Ratte, sondern Sie finden ganz genau die gleichen Neuronen auch im Affen. Und vor kurzem wurde auch gezeigt, dass ganz genau die gleichen Neuronen im Menschen vorhanden sind. Viele von diesen Interneuronen wurden bereits von Ramón y Cajal gegen Ende des 19. Jahrhunderts beschrieben. Schon er hat erkannt, dass es da eine sehr, sehr große Vielfalt gibt. Und für viele Jahrzehnte haben viele Forscher daran gearbeitet, um zu sehen, wie diese Vielfalt ausschaut und versucht zu zeigen, welche verschiedenen Typen von Interneuronen es gibt. Aber eine große Frage ist offen geblieben, und das ist: Wieso braucht der Kortex so eine große Anzahl von verschiedenen Interneuronen, wenn er mit einer relativ homogenen Klasse von Pyramidenzellen zurechtkommt? Und wir haben da eine Hypothese entwickelt, und unsere Hypothese ist, dass die verschiedenen subzellulären Domänen der Pyramidenzelle einen unterschiedlichen GABAergen Input in der Zeit benötigen. Was das bedeutet, heißt, dass damit die Pyramidenzelle Information verarbeiten kann, ist es notwendig, dass GABA, inhibitorischer Neurotransmitter, zu unterschiedlichen Zeitpunkten an den Dendriten, zu einem anderen Zeitpunkt an den Zellkörper und zu einem anderen Zeitpunkt an das Axon ausgestoßen wird. Und wenn das der Fall sein würde, dann ist klar, dass das GABA nicht von einer einzelnen Quelle kommen kann, wenn das zu unterschiedlichen Zeitpunkten aktiv sein soll, sondern dann ist es notwendig, dass es verschiedene Quellen für das GABA gibt, dass es verschiedene Typen von Interneuronen gibt. Und das ist unsere Hypothese, warum es so eine große Vielfalt gibt. Um diese Hypothese zu testen, müssen wir zeigen, dass diese verschiedenen GABAergen Interneuronen tatsächlich GABA zu unterschiedlichen Zeitpunkten ausstoßen. Das heißt, wir müssen zeigen, dass diese Interneuronen zu unterschiedlichen Zeitpunkten Aktionspotenziale feuern. Das heißt, wir müssen Zeit messen im Hirn, und wie Sie alle wissen, eine sehr gute Methode, um Zeit zu messen, ist das EEG abzuleiten. In diesen Experimenten haben wir das EEG nicht von Menschen abgeleitet, sondern von einer anästhesierten Ratte. Und wir haben das EEG nicht, wie sonst üblich, vom Schädel, vom außerhalb des Gehirns abgemessen, sondern in der Ratte ist es möglich, dass wir die Elektrode in das Hirn hinein implantieren und dass wir das EEG direkt vom Hippocampus messen. Wir nennen dann das tiefen EEG oder auf Englisch Local Field Potential. Wenn wir dieses EEG messen, dann sehen wir verschiedene Netzwerkquellen. Wir sehen verschiedene Netzwerkoszillationen. Und zwei davon sind ganz prominent. Das sind zum einen die Theta-Oszillationen. Das heißt, Theta-Oszillationen bedeutet, dass die Spannung im extrazellulären Raum fluktuiert mit einer Frequenz von 4 bis 10 Hertz. Diese Theta-Oszillationen sind der Online-State des Hippocampus. Immer wenn wir Gedächtnis entweder abspeichern oder wenn wir es abrufen, ist unser Hippocampus in einem Zustand von Theta-Oszillationen. Ratten sind sehr räumliche Tiere. Wenn immer sie eine Umgebung untersuchen, wenn sie räumliches Gedächtnis brauchen, gibt es Theta-Oszillationen. Interessanterweise gibt es Theta-Oszillationen auch during REM Sleep, during Rapid Eye Movement Sleep, und also während wir träumen. Und das ist auch der Grund, wieso wir diese Theta-Oszillationen auch in der anästhesierten Ratte finden können. Das zweite Netzwerkphänomen, das wir finden, sind die sogenannten Sharp Wave Associated Ripples. Die sind der Offline State. Die kommen vor, wenn wir in einem sehr tiefen Zustand im Schlaf sind, wenn immer wir ruhig sind, bei Ratten sehr oft, wenn sie gerade essen oder trinken. Und das sind ganz, ganz kurze Events, die weniger als 100 Millisekunden dauern. Und die Idee ist, dass in diesen 100 Millisekunden es eine sehr, sehr hohe Frequenz von Oszillationen gibt. Die Idee ist, dass eine große Anzahl von Repräsentationen in 100 Millisekunden zusammengepackt werden und unbewusst abgespielt werden und somit unser Gedächtnis unbewusst verstärkt wird während dem Schlaf, während wir ruhig sind. Wir können jetzt diese beiden Netzwerkphänomene als eine Art Rhythmusgeber vorgeben. Wir können schauen, ob unsere Interneurone zu verschiedenen Zeitpunkten während diesen Netzwerkoszillationen feuern. Dazu ist es aber notwendig, dass wir einerseits die Aktivität einer Zelle ableiten, gleichzeitig das Tiefen-EEG, und zum Dritten ist es notwendig, dass wir auch herausfinden, von welcher Zelle wir eigentlich abgeleitet haben. Und da haben wir eine neue Methode verwendet, die vom Didier Pinot erstmals eingeführt wurde, und wir haben sie das erste Mal in einer kortikalen Struktur verwendet. Und diese Methode erlaubt uns, zuerst die Aktivität einer Zelle abzuleiten, sie danach anzufärben und zum Lichtmikroskop anzuschauen. Hier können Sie so eine Rekonstruktion von einem Interneuron sehen, den Zellkörper und den Dritten in Rot und das Axon in Gelb. Und das Axon haben wir uns dann auch weiter mit Elektronenmikroskopie angeschaut. Und hier in Schwarz sehen Sie so ein Axon, das von dieser Zelle stammt. Und dieses Axon macht eine GABAR-Synapse an eine Struktur, die die Experten als den Axonhügel erkennen können. Das Axon Initial Segment, das ist der Teil der Pyramidenzelle, wo die Entscheidung stattfindet, Aktionspotenzial oder kein Aktionspotenzial. Und diese Zelle hat nur Axonhügel von Pyramidenzellen innerviert, keine Dendriten, keine Zellkörper, nur den Axonhügel, und daher wird sie als eine axoaxonische Zelle klassifiziert. Bevor wir die Zelle angefärbt haben, haben wir sie abgeleitet. Und jede vertikale Linie, die Sie hier sehen, repräsentiert ein Aktionspotenzial dieser Zelle. Und gleichzeitig haben wir das im EEG Theta-Oszillationen gemessen. Und Sie können sehen, dass diese Zelle rhythmisch zu diesen Theta-Oszillationen feuert. Und wenn Sie ganz genau schauen, dann sehen Sie, dass sie jedes Mal hier am Peak, auf der positiven Phase der Theta-Oszillationen feuert. Während den Ripple-Oszillationen können wir sehen, dass diese Zelle sehr oft am Anfang der Ripple-Oszillationen gefeuert hat, aber eigentlich nicht während den starken, sehr schnellen Oszillationen. Ich möchte Ihnen noch ein zweites Beispiel zeigen. Wir haben hier eine andere Zelle. In Gelb ist wieder das Axon dieser Zelle, Zellkörper ist in Rot. Und dieses Axon hat GABAR Synapsen ausschließlich an den Dendriten von Pyramidenzellen gemacht, also nicht an den Zellkörper und nicht an den Axonhügel, sondern nur an den Dendriten. Und wenn wir uns das Feuerverhalten von dieser Zelle ansehen, dann sehen wir, dass während den Theta-Oszillationen diese Zelle an der negativen Phase feuert, also eigentlich 180 Grad außerhalb, out of phase zu den axoaxonischen Zellen. Und während den Ripple-Oszillationen war diese Zelle sehr, sehr aktiv während der gesamten Ripple-Episode. Wir haben nicht nur diese zwei Zellen abgeleitet, sondern mehrere verschiedene GABAR-Interneurone. Und hier sehen Sie die Zusammenfassung, wo Sie in der Mitte eine Rekonstruktion einer Pyramidenzelle sehen. Und auf der rechten Seite sehen Sie, dass unterschiedliche GABAR-Interneurone unterschiedliche subzelluläre Domänen dieser Pyramidenzelle innervieren. Und ganz rechts sehen Sie, dass diese unterschiedlichen Zellen zu unterschiedlichen Zeiten feuern. Das heißt, sie stoßen GABAR zu unterschiedlichen Zeiten aus, und das war genau unsere Hypothese. Das heißt, wir haben gezeigt, dass die unterschiedlichen Typen von GABAR-ärgen Zellen zu unterschiedlichen Zeiten feuern, und weil diese unterschiedlichen Zellen auch unterschiedliche subzelluläre Domänen der Pyramidenzellen innervieren, gibt uns das die Antwort möglicherweise oder eine erste Antwort darauf, warum es so eine große Vielfalt von GABAR-ärgen Zellen gibt. Wenn GABAR zu unterschiedlichen Zeiten ausgestoßen wird, dann kann das GABAR nicht von einer Quelle kommen, sondern es muss von vielen unterschiedlichen Quellen kommen. Ein Nebenergebnis, das uns aber sehr, sehr wichtig war bei dieser Studie, war, dass wir zeigen konnten, dass vor allem diese dendritischen die Zellen, die Dendriten innervieren, und die Zellen, die das Soma der Pyramidenzellen innervieren, diese Ripple-Oszillationen erzeugen, aber die Details kann ich Ihnen heute dazu leider nicht zeigen. Ganz zum Schluss meines Vortrages möchte ich noch ein ganz neues Ergebnis, das wir noch nicht publiziert haben, aufgreifen. Ich habe in meiner Einleitung ein Textbuch-Dogma wiederholt, dass es im Cortex zwei Arten von Neuronen gibt. Glutamatärge Pyramidenzellen und GABAR-ärge Zellen, die Interneurone sind. Nun, bei unserer neuartigen In-Vivo-Füllmethode von einzelnen Zellen haben wir gefunden, dass dieses Dogma in den meisten Fällen tatsächlich stimmt. Allerdings haben wir zu unserer Überraschung gefunden, dass es auch GABAR-ärge Zellen gibt, die keine Interneurone sind. Zum Beispiel haben wir hier ein Neuron mit Zellkörper und Dendriten in Rot in der CA1-Region des Hippocampus. Und es hat relativ wenig gelbes Axon in dieser Umgebung. Das heißt, es schaut schon von Anfang an nicht aus wie ein klassisches Interneuron. Dieses Axon projiziert aber weiter hinaus aus dem Hippocampus zum Subiculum, wo es sehr viele Synapsen macht. Es geht weiter zum Präsubiculum und schlussendlich geht es auch in den retrospinalen Kortex. Das heißt, es projiziert hinaus aus dem Hippocampus in den Isokortex. Auf der Höhe des Präsubiculums hat das Hauptaxon eine Gabelung und geht den ganzen Weg wieder zurück nach Rostral, wo es auch das Indusium griseum, eine olfaktorische Struktur, Gedächtnisstruktur, innerviert, und wir verlieren das Axon an der Grenze zum Cingulate-Cortex. Das ist natürlich nicht die einzige Zelle, sondern wir haben das abgesichert, dass es dass zwar die Mehrheit der GABAergo-Neuronen tatsächlich Interneurone sind, aber wir haben gezeigt, dass GABAergo-Neurone auch Projektionsneurone darstellen können. Und ganz wichtig ist, dass wir die Aktivität dieser Zelle auch in vivo gemessen haben. Und Sie können hier sehen, dass die Zelle rhythmisch während Theta-Oszillationen feuert. Und daher ist diese Zelle in einer idealen Lage, um Theta-Oszillationen und Netzwerkoszillationen über verschiedene Strukturen hinweg zu synchronisieren. Ich möchte am Ende kurz zusammenfassen. Im zerebralen Kortex gibt es eine große Vielfalt von GABAergen Interneuronen und wir haben die Hypothese aufgestellt, dass diese große Vielfalt in der Evolution entstanden ist, weil GABA zu unterschiedlichen Zeitpunkten an unterschiedliche subzelluläre Domänen der Pyramidenzellen ausgestoßen werden muss und es daher nicht möglich ist, dass die GABA von einer einzigen Quelle kommen, sondern dass es eine Vielzahl von GABAergen Interneuronen geben muss. Durch dieses räumlich-zeitliche Ausstoßen von GABAergen von GABA kommt es zu einem Fingerabdruck an den Pyramidenzellen. Und dieser Fingerabdruck, dieses räumlich-zeitliche Muster, ändert sich von einer Netzwerkoszillation zur anderen. Das heißt, wir haben einen unterschiedlichen Fingerabdruck während Theta-Oszillationen, einen unterschiedlichen Fingerabdruck während den Ripple-Oszillationen. Und wir glauben, dass das ganz wichtig ist, um diese unterschiedlichen Netzwerkoszillationen und Hirnzustände erzeugen. Und zum Schluss haben wir auch noch gezeigt, dass es GABAergo-Zellen im Hippocampus gibt, die keine Interneurone sind, sondern die GABAergo-Projektionsneurone darstellen und die ganz wichtig sind, um verschiedene Hirnregionen miteinander in Synchronisation zu bringen. Zum Schluss möchte ich noch drei ganz ausgezeichneten Wissenschaftlern danken, mit denen ich das Glück hatte, zusammenzuarbeiten. Das ist der Professor Werner Sickert in Wien, der Professor Yuri Bouchaki at Rutgers University in den Vereinigten Staaten und Professor Peter Somaggi in Oxford. Und meine Arbeit wurde unterstützt vom FAF und vom Medical Research Council in England. Herzlichen Dank.